Wir haben heute vom Aktionsbündnis Kastor-Widerstand aus uns als Schwerpunkt für die Rede hier den aktuellen Stand der Thema Energiewende vorgenommen, wo ich dann einen Redebeitrag dazu halten werde. Mein Name ist Herbert vom Aktionsbündnis. Ansonsten haben wir heute, wie schon oben erwähnt, auch noch Gäste da vom Bürgerwindrat Bönigheim, die uns und euch auch alle zum aktuellen Stand und den Hindernissen informieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Veranstaltungshinweise, weitere Termine. Deshalb, liebe Atomkraftgegner, liebe Atomkraftgegnerinnen, nächste Woche am Dienstag, am 8. April, fällt das Bundeskabinett in Berlin die Entscheidung zu den Veränderungen zum EEG-Gesetz und zum gesamten Thema Energiewende. Ich muss gestehen, im Aktionsbündnis haben wir fast die Schockstarre bekommen, nachdem der Koalitionsvertrag dann endlich veröffentlicht wurde und auch mit großem Tamtam drumherum dann die Vorfahrt für die Kohle und Kohle als systemrelevant für die nächsten Jahre und sogar für die nächsten Jahrzehnte dann eingeschätzt wurde. Und klar war, dass seit dem großen Koalitionsvertrag diese Energiekonzerne auch tatkräftig am Kabinettstisch sitzen. Deshalb ja auch das Motto von unserem heutigen Sonntagsspaziergang. Unsere Intentionen sind, die Konzerne haben jetzt eifrig mit an der Energiebremse gebastelt. Ich werde versuchen, heute die Eckpunkte zu beleuchten, die zum Teil erst in der letzten Woche dann auch von den Ministerpräsidenten zusammen mit Merkel und mit Gabriel dann festgezurrt wurden, heute eine Einschätzung der realen Situation dazu zu geben. Warum bezeichnen wir diese Energiewendenbremser, diese Konzerne in dieser Form als die Bremser der Energiewende? Weil jetzt ja eine Deckelung bei der Photovoltaik schon von Altmaier dann diskutiert wurde und damals auch gesetzt wurde. Photovoltaik werden vor allen Dingen jetzt die Großanlagen ausgebremst, indem man dort drastisch dann die Förderung runtergefahren hat. Man hat dann auch, und das war im großen Koalitionsvertrag dann drin, der Kohle zuerst Vorfahrt geben wollen und den Zubau der Windenergie insgesamt bei 2000 bis 2500 Megawatt pro Jahr deckeln wollen. Wind an Land, das muss man wissen oder wissen ja die meisten von Ihnen, von euch, ihr seid ja auch, sagen wir mal, schon sehr informiert zum gesamten Thema Energiewende der letzten Jahre. Wind an Land war und ist die tragende Säule neben der Photovoltaik seit 5 Jahren, aber Wind an Land hat in den 12 bis 15 Jahren in der Vergangenheit die Energiewende getragen und gepusht. Deshalb gibt es jetzt einen Kompromiss, so nach den Informationen, die wir haben, dass zwischen 2400 und 2600 Megawatt jährlich zugebaut werden können. Dies allerdings ohne Repowering. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal so anguckt, auch in Anbetracht dessen, was noch gar nicht so bekannt ist, im Jahr 2013, also jetzt im letzten Jahr, hatten wir seit 10 Jahren die größten Zuwachsraten bei Wind an Land, mit einem Zubau von 2700 Megawatt, da war Repowering dabei. Das bedeutet, wenn man jetzt 2400 bis 2600 Megawatt jährlich zubaut, ohne Repowering, dann hat das Ausbremsen noch nicht so funktioniert, sicher auch deshalb, weil dann natürlich auch SPD und grüne Minister, vorwiegend aus dem Norden und dann auch aus dem Ländle, sich gegen die nur Kohleförderung und die nur Kohleverstromung in den nächsten Jahrzehnten da zurecht gewehrt haben. Denn die Energiewende und erst recht die Windkraft sind inzwischen auch ein Wirtschaftsfaktor, so in den Nordländern, in Baden-Württemberg kann man da davon ja nicht sprechen. Baden-Württemberg ist bei der Windenergie nach wie vor das Schlusslicht. Das bedeutet, den Spitzenplatz, den jetzt die Photovoltaik hat, der wurde zumindest jetzt von den Fördersätzen nicht weiter ausgebremst. Und die Photovoltaik hat in den letzten 4 bis 5 Jahren eine Entwicklung hingelegt beim Zuwachs, wo die Windenergie 12 bis 15 Jahre benötigt hat. Wir haben jetzt, wenn man rein die Kapazitäten betrachtet, also in Megawatt die Kapazitäten nach der einzelnen Energieform, dann haben wir jetzt eine Situation, dass mit Stand jetzt Februar diesen Jahres die Photovoltaik die Spitzenleistung von 36.000 Megawatt erreicht hat, Wind überholt hat, Wind hat 33.000, Biomasse 7.500. Muss man natürlich aber dann auch berechnen, nicht nur jetzt Megawatt Leistung, sondern was steckt dann auch an jährlicher Leistung von 7.680 Stunden dahinter. Das heißt, wenn man jetzt den Kabinettsbeschluss mit den Informationen, die wir haben, betrachtet, alles Weitere wissen wir dann schließlich nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch, dann wird es vor allen Dingen bei einer Form, das ist die Biomasse, eine drastische Ausbremsung geben. Die soll nur noch mit 100 Megawatt pro Jahr dann jetzt eine Förderung erhalten. Das ist auch dank Seehofer, leider Gottes jetzt so gekommen. Seehofer fährt da seit einem halben Jahr einen Harakiri-Zickzack-Kurs beim Thema Energiewende, beim Thema Biomasse, beim Thema Atomkraft. Wenn wir jetzt aber nochmal betrachten, was war die letzten 3 Monate zum Thema Energiewende, dann muss man, denke ich, das auch einfach so sehen, dass jetzt der Hintergrund auch für die ganzen Aktionen, sowohl für die Politik wie auch für die Konzerne war, dass sie viel politisches Getöse entfacht haben, teilweise auch Falschmeldungen. Die größte Falschmeldung über die Kosten der Energiewende verstärkt in die Presse, in die Medien gebracht haben. Dass man aber versucht, auch so viel Nebelkerzen zu werfen, dass die Energiewende als solches dann zukünftig in Frage gestellt wird, indem man einschüchtert und versucht, so auch Menschen von Neubauten, von regenerativen Anlagen abzuhalten. Wir hatten, habe ich bereits erwähnt, beim Wind 2013 die höchsten Zuwachsraten im Jahr 2003. Und wir hatten jetzt auch einen Stand, dass, wenn man die regenerative Stromproduktion betrachtet, mit den 147.000 Gigawatt, was jetzt im Jahr 2013 regenerativ produziert wurden, haben wir einen Stand, dass jetzt jede vierte Kilowattstunde Strom, die in der Bundesrepublik erzeugt bzw. verbraucht wird, regenerativ ist. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, haben wir hier auch in den Sonntagsspaziergängen schon erwähnt, das ist auch der Hintergrund, warum natürlich die Konzerne jetzt verstärkt in Sorge geraten, denn ihr bisheriges Geschäftsmodell, das fußt jetzt hauptsächlich noch auf der Kohleverstromung und auf der Atomkraft, also ausschließlich auf Fossil, dieses Geschäftsmodell gerät zunehmend ins Wanken und kann perspektivisch so auch nicht mehr weitergeführt werden. Es gab jetzt auch in den letzten 4-6 Wochen Berichte, Jahresabschlüsse der 4 großen Konzerne. RWE und E.ON haben beide über 30 Milliarden Schulden. RWE hat deshalb auch eine Wertberichtigung gemacht und hat das Jahr 2013 dann offiziell mit 2,8 Milliarden Verlust sich verabschiedet. EnBW hat sich in Anführungszeichen leicht erholt. Aber alle 3 Konzerne erwirtschaften überhaupt nicht die Basis, dass sie größere Investitionen tätigen können. Im Jahr 2013 gab es regenerative Investitionen von 16,5 Milliarden Euro, die allerdings nicht von den Konzernen kamen. Der letzte Clou, um auch zukünftig noch, ich sag mal, als Player überhaupt am Energiemarkt mitmachen zu können bei der EnBW, war ja, sie hat sich eine Anleihe von 1 Milliarde Euro vom Konsortium, wo unter anderem die Deutsche Bank mitwirkt, besorgt, das über 60 oder 66 Jahre geht. Das heißt, sie haben sich jetzt Geld besorgt, das dann auch von Agenturen quasi alle als Eigenkapital gewertet wird, um überhaupt dann so auch in den nächsten paar Jahren im bisherigen Bereich wirtschaftlich agieren zu können. Was ist das größte Märchen, das die Energiekonzerne und das auch die Regierung verstärkt verbreitet? Das ist das Märchen von den hohen Kosten der Energiewende. Denn wenn man jetzt die Fördersätze betrachtet, die von 2011 bis 2013 gesenkt wurden, vor allen Dingen die Fördersätze bei der Photovoltaik, aber auch jetzt ja neu bei Wind an Land, dann stimmt das Märchen absolut nicht mehr, dass der Zubau von neuen Anlagen, Photovoltaik oder Wind, große finanzielle Auswirkungen auf die Verbraucher hätte. Denn die Hauptkostentreiber, die es jetzt in den letzten Jahren gab, und auch der Hauptkostenanstieg in den letzten 2 bis 3 Jahren bei der EEG-Umlage, das waren die Ausnahmen, die der Industrie gewährt werden. Das sind über 2000 Firmen, die gar nicht oder nur minimal sich an EEG-Umlagen beteiligen müssen. Und wenn man insgesamt die gesamte Industrie betrachtet, dann zahlen nicht einmal die Hälfte, dann zahlen nur 47% der Industriebetriebe überhaupt den vollen Anteil an der EEG-Umlage. Und das ist mit der Hauptkostentreiber, den wir hier haben. Und das Zweite ist, die Regenerativen haben schon dafür gesorgt, dass an der Leipziger Strombörse der Preis für die Megawattstunde von ca. 60 Euro auf 40 oder bis 38 Euro gefallen ist. Paradoxerweise führt jetzt doch diese Differenz von 60 auf 40 Euro dazu, dass sich dadurch dann auch die EEG-Umlage erhöht, das heißt, dass der Verbraucher das dann mitbezahlen muss. Es gibt eine interessante neue Studie vom Fraunhofer-Institut aus Freiburg. Die haben jetzt umgelistet, was für 2014 die EEG-Umlage wäre, ohne diese sogenannten Fremdkosten. Die EEG-Umlage, die es jetzt 14 gibt, sind 6,26 Cent pro Kilowattstunde. Fraunhofer sagt, ohne diese sogenannten Fremdkosten würden wir bei 2,54 Cent liegen. Also 2,54 Cent wäre quasi das, was wir als Verbraucher dann für die Echteinspeisung an regenerativen Energien bezahlen müssten. Deshalb muss unsere Forderung sein, dass natürlich die Preissenkungen von den vier großen Konzernen dann auch an die Verbraucher weitergegeben werden, das würde sofort dazu führen, dass für jeden die Kilowattstunde 3 bis 4 Cent billiger wird. Das müssen wir publizieren und auch diese Forderung laut und öffentlich stellen. Was sollten wir jetzt denn aber auch noch angehen? Der bisherige Blick, denke ich, die Energiewende gleich EEG und Einspeisung, diesen Blick müssen wir bewusst korrigieren, weil er in der Wirklichkeit auch so überhaupt nicht mehr stattfindet. Dies in der Form, dass es jetzt schon auch in den letzten Jahren begonnen wurde, vor allen Dingen bei Windanlagen, aber auch natürlich bei größeren Photovoltaikanlagen, dass dort eine Direktvermarktung stattfindet, und zwar unabhängig von den vier großen, beziehungsweise unabhängig von den heutigen großen Firmen. Und das ist auch der Weg, den wir zukünftig dann weitergehen muss. EWS Schönau zum Beispiel hat, was jetzt den Strom angeht, kann man dort ja auch wirklich regenerativ bestellen, auch im Sinne von anerkennt, dass dort kein Greenwashing stattfindet, wie bei anderen auch. Und EWS Schönau hat es beim Strom bereits 70% aus einer sogenannten Direktvermarktung und nur noch 30% Strom, wo über das EEG läuft. Und genau das ist der Weg, der in den nächsten Jahren ansteht, es massenhaft zu pushen. Die vier Konzerne leben ja alle noch vom fossilen Strom, hauptsächlich Atom und Kohle. Jedes AKW, auch hier der Block 2 in Neckarwestheim, bringt täglich einen Nettoprofit von mindestens 1 Million Euro. Und wie wir wissen, haften die Konzerne ja nicht für einen Unfall. Und 2013 hatten wir die höchsten Stromexporte. Der Netto-Stromexport betrug über 30 Terawattstunden. Die AKWs, keines der 8, die noch am Netz sind, keines der 8 ist noch notwendig. Atomausstieg sofort könnte heute Nacht gemacht werden und alle 8 abschalten, statt dass zukünftig und auch wie bereits in der Vergangenheit Windparks vom Netz genommen werden, müssen wir sagen, regenerative müssen auch jetzt mit der neuen Bundesregierung, mit der Großen Koalition Vorfahrt behalten und fossile Kraftwerke müssen vom Netz. Denn ich stelle jetzt nochmal die Frage an Sie, an euch heute Mittag. Neben dem, was ich jetzt bereits beschrieben habe mit der EEG-Umlage, wo holen sich eigentlich die Energiekonzerne noch viel Geld und haben in 2012 und 2013 massiv damit begonnen? Das ist das Thema, was die CDU-FDP-Regierung begonnen hat und was jetzt die Große Koalition unvermindert fortsetzt. Indem diese vier Fossilkonzerne Anträge stellen auf dauerhafte Stilllegungen von vorwiegend Gas- und Kohlekraftwerken, bei der NBW waren es auch ein paar Ölkraftwerke. Das heißt ganz konkret, alle vier haben im letzten Jahr Anträge gestellt, 43 Kraftwerke stillzulegen, obwohl sie natürlich die meisten überhaupt nicht stilllegen wollen, siehe NBW. Die hat bisher Walheim und die hat bisher Marbach natürlich auf eigene Kosten als Reservekraftwerk gehalten. Jetzt winkt dem Steuerzahler sein Geld bzw. dem Verbraucher sein Geld. Und was machen sie? Ich habe schon gesagt, 43 Anträge gestellt. Im Dezember 2013, quasi als Weihnachtsgeschenk, hat die EnBW Baden-Württemberg dann die Erlaubnis bekommen, die beiden Marbacher Ölkraftwerke und die Kohlekraftwerke in Walheim tatsächlich dann als systemrelevante Kraftwerke einstufen zu lassen. Und in diesem positiven Bescheid steht dann auch drin, dass sie dann zukünftig vom Netzbetreiber Geld dafür bekommen. Und von wem holt sich der Netzbetreiber dieses Geld dann? Das wird umgelegt über eine Umlage an alle Verbraucher. Das heißt, auch ein Teil dessen, was ich vorhin beschrieben habe, bei der EEG-Umlage, ein Teil dessen sind auch diese Umlagen für die Reservekraftwerke und ein Teil dessen ist dann auch, was TenneT bekommt, weil Offshore-Windparks nicht rechtzeitig ins Netz gehen. Auch das zahlen wir als Verbraucher. Und dann kommt jetzt aber noch der Leckerbissen, im negativen Sinne der politische Leckerbissen für uns als Atomkraftgegner ist, dass in dieser Wahlperiode eigentlich nur ein einziges Atomkraftwerk abgeschaltet werden soll. Das ist Grafenrheinfeld im Dezember 2015. Was macht jetzt E.ON als Betreiber? Purzelbaum, Saldemortale rückwärts und widerstehen. Die haben jetzt ja vor kurzem angekündigt, sie wollen jetzt quasi 9 Monate vorher Grafenrheinfeld vom Netz nehmen. Warum? Ganz einfach. Weil die jetzt durch einen Brennelementewechsel 80 bzw. 88 Millionen Euro bezahlen müssten. Und so kalkulieren sie, und da unterstelle ich wirklich, Seehofer lässt grüßen, so kalkulieren die jetzt, dass auch eventuell dann entweder vom Steuerzahler Geld fließt für die Brennelementesteuer fürs AKW Grafenrheinfeld, dass es noch 9 Monate am Netz bleibt, oder dass eben auch über die Systemrelevanz dann die Verbraucher das bezahlen müssen. Das ist eine energiepolitische Schweinerei, gegen die wir uns wehren müssen. Und das sollte man auch Aktionen machen, bis hin zu Blockaden von dem AKW. Das muss wirklich jetzt vom Netz, ohne Schmu. Wenn man jetzt 2013 betrachtet oder den Ist-Zustand der gesamten Stromproduktion, dann haben wir aktuell gehabt 629 Terawattstunden Stromproduktion im Jahr 2013 in der Bundesrepublik. Davon waren die 147 oder 149, also fast 150 Milliarden Terawattstunden, fast 150 Terawattstunden dann regenerativ. Das heißt, natürlich sitzen die vier Großen immer noch auf einem Strommonopol, das vorwiegend aber jetzt inzwischen aus Steinkohle und Braunkohle besteht. Denn das Rekordjahr der Braunkohle im Jahr 2013 und der Steinkohle, die nach oben ging, die Verstromung, kam nur so zustande, dass die ihre Gaskraftwerke verstärkt vom Netz genommen haben. Und das ist auch die CO2-Schweinerei, denn Gas ist immer noch CO2-freundlicher als natürlich Stein und erst recht Braunkohle. Und so versuchen die aber jetzt dann auch den Druck auf die Bundesregierung und uns als Verbraucher zu machen, auf die Bundesregierung wegen der Stromversorgung, dass in Frage gestellt wird, man kann überhaupt jetzt runterfahren mit den fossilen Kraftwerken, und dann eben auch um Steuersäckel und um Umlagensäckel viel Geld zu kassieren, versuchen sie noch für Jahre und Jahrzehnte ihre Braunkohlen- und ihre Steinkohlekraftwerke von uns subventionieren zu lassen. Die andere Seite der Stromproduktion ist natürlich, es gibt inzwischen 5 Millionen Haushalte in der Bundesrepublik, die sind bereits Stromerzeuger geworden. Das sind die 1,2 bis 1,3 Millionen Photovoltaik, das sind die inzwischen 24.000 Windräder und das sind die 7.500 Biomasseanlagen, die es hier in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Und die gehören zum Großteil nicht den Konzernen. Und deshalb wird jetzt schon jede 1/4 Kilowattstunde außerhalb vom Territorium dieser Konzerne produziert, mit stark zunehmender Tendenz. Und diese Energiewende, die bisher stattgefunden hat, war eigentlich im Kern genau die, die wir wollten. Das ist die dezentrale Energiewende, die basiert auf regionalem Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb auch Bürgerwindkraftwerke, Bürgerwindräder, wie hier gepusht werden, oder auch Genossenschaften. Und es gibt ja zum Glück auch im Schwarzen Baden-Württemberg viele, viele Stadtwerke, die wieder eigene Stromproduktion machen, das Netz in die eigene Hand nehmen. Stuttgart als negatives Beispiel nochmal, will noch die EnBW dabei haben. Aber ansonsten gibt es auch bei uns in Baden-Württemberg hier schon viele sich wieder freigeschwungene Stadtwerke, unabhängig von der EnBW. Und das, denke ich, ist auch die größte Aufgabe, die in den nächsten Jahren und in den nächsten 10 Jahren ansteht. Wenn man heute betrachtet, EnBW, sogenannte Platzhirschen Baden-Württemberg, von den Kraftwerken her, die sie haben, jetzt noch 2 Atomkraftwerke, der Rest fossil, bisschen Glück mit dem Rheinkraftwerk, was sie haben, an Wasser, ansonsten hat die EnBW nichts, und die EnBW wird auch nicht die Milliarden aufbringen können, um noch mehr Windräder bzw. noch mehr Offshore zu bauen, sondern die EnBW geht den Weg, Bürger, wir gründen, ich sag's mal, eigene Vereine, wo ihr nichts zu sagen habt, gebt euer Geld und wir versuchen da dabei zu sein. Und genau diesen Weg müssen wir öffentlich anbauen und das auch bloßstellen. An der regenerativen Energiewende, die jetzt ansteht, kann die EnBW nicht beteiligt werden. Dasselbe gilt für Ruhrgebiet mit RWE und für E.ON in Bayern. Und wenn wir da den bestehenden Einfluss, der ja wirklich in Jahrzehnten gewachsen ist, im Sinne der Vetterleswirtschaft, der auch gepflegt wurde mit diversen Einladungen und mit Zahlungen an die Landräte, an die Bürgermeister und die Gemeinderäte, wenn wir diese Vetterleswirtschaft noch stärker publik machen, dann können wir erst recht auch begründen, warum wir sagen, wir brauchen die kommunale Energiewende in Bürgerhand und die darf von den Konzernen nicht weiter ausgebremst werden. Und das sind die zukünftigen Energiestrukturen, die wir auch jetzt plausibel darlegen können, aufgrund von dem, was mit der Reform von EEG kommt und aufgrund von dem, was real schon stattfand. Energiewende dezentral, lokal in Bürgerhand weiter pushen, ohne die 4 großen Konzerne. Das könnte vor 10 Jahren machen.